Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ist das eine Hautcreme? Kategorie?
Ich hab gesagt, es ist nichts. Vielleicht sollte ich mal deine Wundertropfen probieren, ne?
4 Tropfen in der Stunde. 30 Sekunden unter der Zunge lassen und dann kannst du es runterschlucken.
Da ist ja Alkohol drin. Prost. Und schon bin ich geheilt.
Hast du jetzt die ganze Flasche ausgetrunken?
Arsch. Lisa und Sven sind Zwillinge und geraten an die Grenzen ihres Verhältnisses, als Sven unheilbar an Krebs erkrankt. Nina Hoss und Lars Eidinger spielen diese Zwillinge im Schweizer Spielfilm Schwesterlein. Mit Lars Eidinger spreche ich gleich über den Film und seine Rolle. Schwesterlein, so heißt der diesjährige Schweizer Oscar-Kandidat. Die beiden Regisseurinnen Stephanie Chouard und Véronique Raymond gelten seit längerem als hochtalentiertes Schweizer Kinoduo und im Kern loten die beiden in Schwesterlein die unterschiedlichen Arten der Geschwisterbeziehung aus. Nina Hoss spielt eine Theaterautorin, die durch die Krebsdiagnose ihres Bruders mit dem Schreiben aufgehört hat. Und Lars Eidinger spielt ihren Bruder Sven, der mit dem nahenden Tod konfrontiert wird und dennoch an seiner Schauspielkarriere festhält. Angesiedelt ist der Film im Milieu der Berliner Schaubühne, also Lars Eidingers zweite Heimat. Ich konnte ihn zum Gespräch treffen, ein Interview mit Maske, was zumindest meine Fragen etwas dumpf klingen lässt, und konnte mit ihm über den Film sprechen und auch darüber, ob es sehr reizvoll ist, quasi sich selbst in einem Film zu spielen.
Ja, zum Beispiel, ja, also... Deswegen, wenn Sie jetzt sagen, sich selbst zu spielen, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Ich würde zum Beispiel immer behaupten, die schwerste Disziplin, ich würde sogar behaupten, es ist unmöglich, sich selbst zu spielen. Und ich bin eigentlich damit groß geworden, dass man sagt, den Schauspieler finde ich nicht so interessant, der spielt sich immer selbst. Ich glaube, es geht gar nicht. Kein Mensch kann sich selbst spielen. Und diese Rolle Sven Braunschweig, auch wenn es da natürlich viele Parallelen gibt, hat mit mir als Lars Eidinger eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also ich spiele da überhaupt nicht mich selbst. Also natürlich denkt man, aha, auch ein Schauspieler spielt auch an der Schaubühne und spielt den Hamlet. Aber ich bin genauso wenig Sven Braunschweig, wie ich Kai Korthals aus dem Tatort bin. Ich spiele die Rollen. Trotzdem habe ich als Spieler immer den Ehrgeiz, das aus mir selbst zu nehmen. Und im Grunde möchte ich doch immer das, was die Rolle ausmacht oder die Figur ausmacht, in mir als Persönlichkeit zum Klingen zu bringen. Ich halte jetzt nicht von mir weg oder ich spiele da nichts mir Fremdes, sondern ich versuche das in mir aufzuspüren. Und insofern war das natürlich bei der Rolle leichter, weil ich nicht so viel recherchieren musste. Wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt spiele oder einen Staatsanwalt, dann muss ich ins Landgericht gehen und mir angucken, wie so ein Staatsanwalt ist. Ja, aber wenn ich einen Schauspieler spiele, muss ich jetzt nicht auf eine andere Theaterprobe gehen und sagen, ich gucke mal, wie die Schauspieler so privat sind. Oder ich weiß noch, als ich damals Chris in Alle anderen gespielt habe, in Maren Ader, hatte mich ein Freund, der bei Sauerbruch Hatten arbeitet, eingeschleust und ich durfte da 3 Tage im Architekturbüro sitzen und so tun, als wenn ich Architekturstudent bin. Keiner kannte mich da und da konnte ich mich einfach mit an den Schreibtisch setzen und war so interessiert. Manchmal geht es ja auch um so einfache Sachen, wie telefoniert denn so ein Architekt, bis hin zu, was zieht ein Architekt denn eigentlich an, außer eine Designerbrille, einen schwarzen Rollkragenpulli und einen Sakko. So, was man so, das meine ich mit aufs erstbeste Klischee reinfallen. Eigentlich haben die Adidas-Schuhe an und einen roten Sweater. So.
Also es ist die Idee, die Figur möglichst ja, realitätsgenau zu fassen. Und es ist aber nicht die Frage nach der Motivation der Figur. Sie kennen doch sicherlich vielleicht dieses überlieferten Bonmot von Hitchcock, der immer gesagt hat, wenn ein Schauspieler zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte mit dir über meine Rolle reden, dann sage ich, steht doch alles im Drehbuch. Und dann fragt er mich, aber es geht um die Motivation. Dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist deine Bezahlung. Aber es geht, das habe ich richtig verstanden. Ich meine, es geht weniger um die Motivation, sondern mehr um das zu fassen, eben wie telefoniert ein Anwalt.
Ja, wir hatten interessanterweise mal im Zusammenhang mit einem Stück, da habe ich nur die Musik gemacht, damals an der Schaubühne Trauer muss Elektra tagen, haben wir einen Analytiker eingeladen, der uns die Motivation und psychischen Hintergründe der Figuren aufdrösen sollte. Und der hat gesagt, das kann er gerne machen, aber ehrlich gesagt haben die Menschen das gar nicht. Das heißt, man begibt sich Zusammenhänge und reagiert darauf. Kein Mensch geht in den Raum und vollführt seinen Plan, den er vorhat. Also diese Logik, die oft der Fiktion abverlangt wird, die das Leben gar nicht innehat, die ist, glaube ich, irreführend. Also ich glaube, wir alle haben große Sehnsucht nach einer Logik, weil unsere Existenz keiner hat. Also weil keiner von uns weiß, was wir hier auf der Erde sollen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. In der Fiktion will man diese Fragen immer beantwortet haben. Mich fragen die Leute immer, was ist denn das für eine Figur, die sie spielen? Was will die denn? Ich weiß es nicht. Also wenn sie mich jetzt fragen, was will ich? Ganz schwer zu beantworten. Und ich weigere mich dann immer, meine Figuren darauf zu reduzieren. Aber ich kann es trotzdem natürlich verstehen, was der Hitchcock sagt. Im Grunde geht es für mich dann eher immer um einen künstlerischen Ausdruck. Also was möchte ich sozusagen erzählen und was beschäftigt mich? Und da gab es natürlich gerade in dem Zusammenhang mit jemandem, der so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert ist, die Frage, wie stellt man es dar? Also wie zeigt man jemanden, der Angst hat zu sterben? Und was mir geholfen hat, ich habe mir, na viele ist jetzt übertrieben, aber ich habe mir 2 Dokumentationen angeguckt über Sterbehospize. Und es war sehr aufschlussreich zu gucken, wie denn jemand ist, der Angst hat zu sterben. Und mich hat überrascht, wie expressiv das ist. Ich hätte das so aus einer schauspielerischen Intuition viel zurückgenommener, viel introvertierter gespielt. Und es sind wirklich Leute zu sehen, die jammern und die schreien vor Schmerzen. Und die schreien auch vor Angst vor dem Tod. Und das habe ich benutzt. Das andere war, dass mich so gerade die letzten Jahre von Christoph Schlingensief sehr beeindruckt haben. Und meine Frau hat da auch damals mitgesungen, die war damals noch Opernsängerin, heute arbeitet sie als Familientherapeutin. Diese Stücke wie Kirche der Angst zum Beispiel, wo er seine Angst vor dem Tod thematisiert. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt, weil ich auch da das Gefühl hatte, er arbeitet sich an den Klischees ab, die man so hat. Dass zum Beispiel, dass man immer denkt, jemand, der unmittelbar mit dem Tod konfrontiert ist, erlangt irgendeine Form von Weisheit oder Größe, sondern Christoph Schlingensief, finde ich, hat eher gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Man schrumpft eigentlich, man schrumpft vor Angst. Und das auszuhalten und zu zeigen und auch die Menschen damit zu konfrontieren, das fand ich eine große Qualität.
Ist das Sterben spielen vor der Kamera ein anderes Spielen, als auf der Bühne Sterben zu spielen? Weil es ist ja auch durchaus im Film thematisiert, dass sie da auf die Bühne gehen, den Hamlet spielen. Hamlet stirbt zwar mehr oder weniger zufällig am Ende des Stücks, aber sterben fast alle in dem Stück. Und man spielt das vielleicht jeden Abend. Ist das dann ein anderes Spielen, als für so einen Film, den Sven, der stirbt, zu spielen?
Macht das überhaupt Sinn, die Frage? Ja, die macht total Sinn. Ja, die ist aber, ja, die ist nicht so einfach zu beantworten, weil im Grunde ist es im Theater natürlich immer in gewisser Weise formaler. Also es ist immer ein bisschen maskenhafter dann doch. Ja? Also weil es über eine Distanz funktioniert und weil es oft auch über ein Bild funktioniert. Während ich beim Film natürlich den Ehrgeiz habe, dem eine Realität zu verleihen. Trotzdem gab es für mich die große Erkenntnis, auch in der Auseinandersetzung mit Hamlet, gar nicht so per se zu unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Und Shakespeare bemüht nicht umsonst oft das Bild, dass er Schauspieler, Julia zum Beispiel in Romeo und Julia, sich fragen lässt, vielleicht bin ich nur eine Schauspielerin oder Hauptdarstellerin in meinem eigenen Stück. Und das passiert immer in Momenten, wo Figuren unmittelbar mit dem Wahnsinn oder mit dem Tod konfrontiert sind. Und der löst ja für mich immer sozusagen diese Ebenen auf. Und es ist dann doch immer meine Wirklichkeit. Und deswegen bemühe ich auch in unserer Hamlet-Inszenierung dieses Zitat von Katja Epstein, von dem Autor Bernd Meinung, der sagt, alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Und das glaube ich zutiefst, dass selbst wenn es sehr theatral ist oder formal ist oder auch fiktiv ist, wie ich auf einer Bühne sterbe, ist es trotzdem eine Wirklichkeit und es wird trotzdem Teil meines Lebens. Und da macht es eigentlich keinen Unterschied, wie authentisch ich das in Anführungszeichen spiele oder ob das einfach eine formale Übersetzung ist. Deswegen würde man ja auch abstrakte Malerei nicht geringer schätzen als konkrete Malerei und ein Caravaggio nicht höher hängen als ein Picasso, ja? Sondern das ist eine unterschiedliche Art des Ausdrucks.
Ich frage auch, weil wenn es um die Figur des Svens geht, ist es immer die Frage, kann ich durch die Kunst vielleicht die Vorstellung des eigenen Todes irgendwie zumindest zähmen oder anders begreifen, nicht wahr? Er ist Schauspieler. Für ihn scheint es immer sehr wichtig zu sein, dass er die Kunst hat. Einer der wesentlichen Konflikte mit seiner Schwester, Zwillingsschwester, ist ja, dass sie aufhört zu schreiben in dem Moment, wo er die Diagnose bekommt. Das heißt, sie verabschiedet sich von der Kunst, was auch immer das für eine Kraft sein soll, heilend oder zähmend, das sind jetzt meine ungelenken Worte. Aber ist da etwas? Kann man das durch die Kunst, mit der Kunst?
Ja, ich glaube, die Erkenntnis ist innerhalb des Films, dass sie am Anfang denkt, sie schafft ihm eine Perspektive dadurch, dass sie wieder anfängt zu schreiben. Und was ich meine mit Erkenntnis ist, dass sie irgendwann versteht, sie schafft damit was, was über den Tod hinausgeht. Und das finde ich eigentlich so den interessantesten Punkt, dass Kunst was ist, was immer darüber hinaus weiß, weil es auch immer was klar Transzendentes hat und weil es sich dem Irdischen entzieht. Und das ist das Aufregende an Kunst, ja, dass es über den Dingen steht, dass es was Überirdisches oder nicht Weltliches ist per se. Und ich glaube, das ist so die Schönheit, dass man merkt, dass sie sich darüber eigentlich wieder begegnen und dass es wie eine Verabredung im Jenseits ist. Und ich bin wirklich ein hochgradig ungläubiger Mensch und ich glaube auch nicht an den lieben Gott und ich glaube auch nicht ans Paradies. Und trotzdem finde ich diese Idee, dass man sich auflöst, reizvoll. Also ich glaube zum Beispiel dieser Begriff von Stille, ja, auch der Satz, mit dem ja Hamlet endet, der Rest ist Stille, fälschlicherweise immer von Schlegel-Tieg übersetzt mit der Rest ist Schweigen, was mit The Rest is Silence eigentlich gar nichts gemein hat. Stille ist ein paradiesischer Zustand und das ist eigentlich das, nach dem wir uns sehen und worin wir uns auflösen. Und das ist eher so ein Anknüpfungspunkt, wo ich das Gefühl habe, das ist was, ja, wo man sich wieder begegnen kann.
Ist Schwesterlein dahingehend nicht auch ein Film über die Frage, in welcher Konstellation genau das am besten funktioniert? Also die Frage nach der Alternativfamilie. Es sind Zwillinge, das ist wichtig. Es geht auch um die Kernfamilie dieser beiden. Aber es geht ja auch um die Alternativfamilie des Theaters. Die Frage, ob es dort vielleicht der Ort ist, wo eben dieses Verständnis eher vorherrscht, als wenn die Mutter dann kommt und das alles ignoriert, mehr oder weniger. Die Frage, wo kann ich sterben, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, interessanterweise fiel mir wieder Georg Trakl ein. Ich habe mich mal mit Georg Trakl beschäftigt, weil ich den gespielt habe in einem Film von 2008, glaube ich, also lange her. Und Georg Trakl hatte das Ideal der Eingeschlechtigkeit und die Behauptung, dass alles Übel dieser Welt daher rührt, dass Mann und Frau getrennt sind. Und deswegen ist dieser Begriff im Englischen auch so treffend Sex für Geschlecht, dass es eigentlich darum geht, diese Geschlechterunterscheidung aufzulösen. Und das Gefühl habe ich eigentlich, dass es dadurch auch sehr treffend ist, dass man sagt, man nimmt Zwillinge und es sind zweieiige Zwillinge, das ist ein Mädchen, ein Mann und eine Frau. Und am Ende löst sich das eigentlich auf, diese Trennung, und sie werden eins. So, und das finde ich wie so eine gelebte Utopie oder das ist, steht so am Ende für mich darüber, dass es eigentlich, dass sie eigentlich, selbst darüber, dass er stirbt, aber dass diese, durch diese Trennung eigentlich eine Vereinigung vollzogen wird.
Bei Zwillingen wird ja immer wieder gesagt, dass wenn einer stirbt, der andere bis zu seinem eigenen Lebensende dieses Fehlen spürt. Also dass es ja wirklich so jemand anderes ist, der doch ich bin. Ich war, also es ist auch ein Film über diese ganz spezielle Bindung. Ja. Wie spielt man eine Bindung mit Nina Hoss, die jetzt nicht ihre Zwillingsschwester ist? Weil das ist ja die große Kunst letztendlich, das zu erzeugen.
Ja, ich meine, es ist immer natürlich eine Behauptung, überhaupt Familie zu spielen in einem Film. Und ich würde mal unterstellen, dass man, es gibt auch eine Ebene, an dem auch der Zuschauer immer sieht, das ist jetzt Corinna Harfuch, die spielt die Mutter von Lars Eidinger. Also man auch die Monstrosität meinetwegen von einer inzestuösen Verbindung stellt sich nicht wirklich her, weil es dann doch nochmal was anderes ist, wenn tatsächlich eine Schwester ihren Bruder küsst, ja. Bei Nina war es halt wirklich einfach. Einfach erstmal wirklich aus einer großen Zuneigung zu einem Menschen. Ich bin einfach schon immer ein Fan gewesen von Nina Hoss und großer Bewunderer und fühle mich ihr einfach sehr zugewandt und kenne sie seit 25 Jahren. Wir waren zusammen in einer Schauspielklasse auf der Schauspielschule. Und auf dieser Verbindung können wir auch aufbauen, natürlich im Spiel. Wir mussten jetzt nicht uns irgendwas konstruieren und sagen, wie können wir denn eine Ähnlichkeit oder eine Vertrautheit erzeugen vor der Kamera. Wir sind uns wahnsinnig vertraut. Und auch auf eine Weise, die schon geschwisterlich ist in der Hinsicht, wir treffen uns jetzt gar nicht so oft, also eher nicht so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es da eine Verbindung gibt und auch eine gegenseitige Wertschätzung bis hin zu einer Zuneigung oder vielleicht auch so einer Form von Liebe, aber im Sinne von einer geschwisterlichen Liebe, ja, also dass man den anderen einfach gern hat, so, und auch gern mit dem zusammen ist. Und wenn man das alles sichtbar machen kann vor einer Kamera, dann spielt einem das natürlich gerade bei so einer Thematik extrem zu. So, und darauf konnten wir uns voll verlassen.
Ist Thomas Ostermeier ein guter Schauspieler?
Ja. Thomas Ostermeier ist auf jeden Fall ein sehr toller Regisseur und auch ein toller Mensch. Und der Grund, warum ich überhaupt an der Schaubühne bin und für mich ein großes Vorbild und ein Mentor. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum er Regisseur geworden ist und nicht Schauspieler. Aber er hat ja als Schauspieler angefangen. Und ich glaube, er sieht es auch selbst mit dem nötigen Abstand und auch einem gewissen Humor. Und er spielt wahnsinnig gerne. Und es ist auch alles, was ihn interessiert, wenn man mit ihm arbeitet, der Schauspieler. Und ich glaube, es setzt auch immer so ein gewisser Punkt ein, wo er auch den Schauspieler darum beneidet, dass er der Schauspieler ist und nicht er, also dass der Schauspieler ist und nicht Thomas, der Schauspieler, sondern der Regisseur. Ja, also ich fand es interessant, weil Thomas ist halt schon, ich habe zum zweiten Mal mit ihm gespielt, ich habe auch einen russischen Film mit ihm zusammen gemacht, Mathilda. Da hat Thomas so eine Figur angelehnt an Rasputin gespielt. Genau, eine Figur gespielt, angelehnt an Rasputin. Und auch da fiel mir schon auf, dass natürlich Thomas in erster Linie dem Schauspieler einen Raum schafft, in dem er sich bewegen kann. Und da ist er sehr gut drin, was zu konstruieren, in dem sich der Schauspieler wohlfühlt. Und das habe ich tatsächlich auch mir eingebildet, bei ihm zu beobachten, dass er sich selber diesen Raum schafft als Spieler. Das Problem liegt nur daran, dass er den nicht wirklich füllen kann, auch aus mangelnder Erfahrung, weil er einfach nie als Schauspieler arbeitet. Das heißt, das wäre sozusagen, glaube ich, das Ziel für ihn, dass er da irgendwie nochmal, ja, das eigentlich mit einem Grad an Emotionalität füllt, das, was eigentlich die Aufgabe des Schauspielers ist. Also ein bisschen das, was Sie beschreiben von Hitchcock, ja, dass man sagt, so die Motivation, das ist jetzt aber das, dafür wird der Schauspieler bezahlt und das muss der selber leisten, das kann ihm der Regisseur nicht geben.
Mir hat mal ein sehr bekannter Kollege von Ihnen gesagt, dass man einen guten Schauspieler nicht an den Rollen erkennt, die er annimmt, sondern an denen, die er nicht annimmt.
Das ist gut, ja. DJ Kotze hat auch gesagt, den guten DJ erkennt man daran, was er nicht spielt.
Ja, so ist das. Gibt es denn Rollen, die Sie, also die Frage ist natürlich, wonach wählen Sie aus? Also das war ja schon die Eingangsfrage. Was ist der Impuls, wo Lars Eidinger sagt, das Projekt ja, das nein?
Sagen Sie überhaupt nein? Das ist ja eine andere Frage.
Ja, das 100%. Manchmal muss man schon auch nein sagen. Aber also einfach, weil man es zeitlich sonst auch gar nicht bewältigen könnte. Aber ich folge da tatsächlich meiner Intuition. Also glaube tatsächlich behaupten zu können, dass ich noch nichts aus karrieristischen Gründen gemacht habe oder des Geldes willen, sondern immer aus einem Lustprinzip heraus. Und wenn ich was lese und es interessiert mich, ich habe einen Spielimpuls, dann versuche ich das zu machen. Und wenn nicht, dann lese ich mir das auch nicht schön oder lasse mich da irgendwie zu überreden. Das ist eigentlich tatsächlich so das Hauptkriterium, ob ich Lust darauf habe.
Lars Eidinger im Interview über seinen Spielfilm Schwesterlein, der Donnerstag in unsere Kinos kommt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Wow. Jetzt sag mal, wie findest du es?
Was?
Na, unser eigener Kanal, das Rote Meer und das Tote Meer. Der Tote Kanal. Oh. Oh Mensch, du sperrst dich immer, wenn es ernst wird.
Wir sind halt sehr verschieden.
Ja, das ist doch unsere Chance, Symbiose.
Du bist tot, kapier's mal. Gibt keine Symbiose mit Toten. Sorry.
Ich bin überhaupt nicht tot.
Ja, ja, Mikroorganismen, ich
und
weiß.
Und Touris, in mir schwimmen mehr Urlauber als in dir Fische. Das wäre für uns beide eine Schwimm-Schwimm-Situation.
Du stellst es dir so einfach vor.
Du stellst es dir gar nicht vor.
Doch, aber ich habe Korallen und Fische. Ich habe Verantwortung, verdammt nochmal.
Ich kann nicht mehr warten. Ich trockne aus. Ich bin total isoliert.
Ich denke drüber nach. Versprochen.
Zug nach Krumme Lanke. Einsteigen bitte.
Jetzt hast du natürlich sehr viele verschiedene Leute. Du hast sehr schwergewichtige Leute. Du hast Leute mit Fahrrädern.
Ja.
Deine Kinder.
Ja.
Und die sollen alle einsteigen.
Alle sind eingeladen, auch zum Einsteigen.
Ja.
Einsteigen bitte.
Vielleicht noch eine kleine Variante. Es gibt ja manchmal eine Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante.
Und dass man denen mitspricht bei Einsteigen,
ja,
bitte.
Ja, also genau. Dass die Leute sensibilisiert sind für den Abgrund. Mhm. Der Abgrund im Alltag.
Der in allem liegt.
Versuch mal als Übung,
ja?
Einspringen, bitte.
Einspringen, bitte. Ich sehe, was du meinst. Einhüpfen, bitte. Zusammenschlagen, bitte. Ist vielleicht ein bisschen
das
zu krass,
ist zu,
ne?
Ist
ja,
zu krass,
ist zu drüber,
ja,
ist einfach ist drüber.
Top 5.
Anlässlich des Kinostarts von Schwesterlein dachten wir uns zusammen mit unserem Autoren Hartwig Tegeler, dass es doch ganz interessant wäre, die Figur der Schwester in der Filmgeschichte näher zu beleuchten. Wofür stehen eigentlich Schwesternfiguren im Kino? Was macht sie aus und wer verkörpert sie am besten? Eine Top 5 über große und kleine Schwestern.
Lust auf einen Film?
Wenn ich mich nicht irre, ist es ihre Schwester.
Ich werde keine Schwester verlieren, sondern einen Bruder gewinnen.
Es hätte mich auch gewundert, wenn meine Schwester nicht wieder mal die Erste wäre.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Stolz und Vorurteil von Robert Z. Leonard, 1940.
Die Bennets-Wende zum 19. Jahrhundert haben 5 Mädchen, also 5 Schwestern, und damit hat die Familie ein Problem. Und deswegen ist der Jubel von Mutter Bennet am Ende auch Ausdruck von Erlösung.
3 Töchter unter der Haube, 3! Und die anderen 2 stehen auch dicht davor!
Man kann den dornigen Weg von Lizzie zum angebeteten Mr. Darcy.
Dieser Mr. Darcy macht aber was von sich her.
Man kann diesen klassischen Jane Austen-Stoff in dieser wunderschönen Verfilmung als historische wie romantische Schmonzette abtun. Doch hinter dieser Maske verbirgt sich ein brutales gesellschaftliches wie sozioökonomisches Problem. Da die Bennets nämlich keinen Sohn haben, würde das Gut nach dem Tod von Vater Bennet an den Cousin fallen. Der an sich makabre Schachzug nun gelingt. Eine der Schwestern heiratet Cousin Collins. Dabei haben die 5 ihr Konkurrenzdasein die ganze Zeit über liebevoll abgefedert. Geht auch anders. Von der Romantik unter den Schwestern?
Platz 4.
Zum brutalen Psychohorror.
Was geschah wirklich mit Baby Jane? Von Robert Aldrich, 1962.
Konkurrenz und Rache der einen, Blanche, Joan Crawford, an der anderen Jane, Bette Davis, einst gefeierter Kinderstar. Im Gegensatz zu Blanche fand Jane keine Anerkennung als erwachsene Schauspielerin. Ort dieses Familienkrieges, eine glamouröse Hollywood-Villa, wo Blanche im Rollstuhl sitzend vergangenen Zeiten hinterher trauert, während sie die Grausamkeiten der Schwester erträgt.
Weswegen tut sie denn das?
Wir kennen uns ja in- und auswendig. Wir sind Schwestern, Elvara.
Ich glaube, sie ist nur eifersüchtig, weil das Fernsehen in letzter Zeit alle ihre alten Filme bringt.
Ein Krieg unter Schwestern, angetrieben von den Ungerechtigkeiten aus der Kindheit. Blanche und Jane hassen sich gründlich. Geschwisterliebe schon abgeglitten in den Wahnsinn.
Scher dich weg!
Platz 3.
Lass mich endlich in Ruhe!
Das Schweigen von Ingmar Bergmann, 1963.
Esther und ihre Schwester Anna reisen zurück nach Schweden. Esther ist lungenkrank. Sie machen unterwegs Station in einem ehemaligen Luxushotel.
Es ist fürchterlich heiß.
Ist die Luft hier drin schlecht?
Es geht.
Esther begehrt ihre jüngere Schwester, die erwidert diese Leidenschaft nicht. Anna hat Sex mit dem Kellner aus dem Café gegenüber. Während wir ihr Gesicht dabei in dieser Mischung aus Verzweiflung und Lust sehen, wissend, dass die Schwester draußen an der Tür steht, da wirkt die Intensität dieser Szene bei diesem ehemaligen Skandalfilm immer noch schockierend. Denn die Entblößung dieses Menschen in diesem Moment ist erschütternd. Sexualität als Ventil mit der Einsamkeit, der Verzweiflung zu kommunizieren, weil, so Bergmanns Botschaft, das Schweigen Gottes ist in allem anwesend, auch in der körperlichen Lust. Keine Erlösung zwischen diesen Schwestern.
Platz 2. Die geliebten Schwestern von Dominik Graf, 2014.
Zwei Schwestern und ein Mann, Ménage à trois, Caroline, Charlotte und Friedrich, Friedrich Schiller. 1788, ein berauschender Sommer. Die eine Schwester liebt ihn, die andere auch. Und er beide.
Gehen Sie zu Charlotte in Weimar, bieten Sie ihr die Heirat. Ihr werdet glücklich werden, ich weiß es.
Was wird mit uns am Dreieck? Was wird mit uns?
Ich habe nicht vor zu verzichten.
Eine frei von Eifersucht und Herrschsucht sich entfaltende Liebe, die Dominik Graf mit einer wunderschönen Leichtigkeit inszeniert, in der Haltung von, wenn das wirklich möglich wäre, Liebe ohne Haben, nur geben wollen, auch zwischen Schwestern.
Platz 1. Long Walk Home von Philip Noyce, 2002.
Molly und Daisy sind Kinder einer Aboriginal-Mutter und weißer Väter. 1931 werden sie von ihrer Mutter getrennt und weit entfernt von ihrer Heimat in ein Erziehungsheim gesteckt. Die kulturelle Vernichtung der australischen Ureinwohner durch die weißen australischen Herren. Doch diese beiden Schwestern, die eine 14, die andere 5 oder 6, fliehen 1500 Meilen durch die Weite des Kontinents, verfolgt von den staatlichen Häschern. Am Ende sehen sie ihre Mutter und Großmutter und die Heimat wieder. Die Liebe der großen Schwester zu ihrer Kleinen hat nichts Romantisches, sondern ist zunächst reines Handeln. Liebe hier als urtümlicher Halt, Quelle der Kraft gegen die feindliche Welt. Am Ende, im Abspann, sehen wir die realen Molly und Daisy als alte Damen, die sich aus ihren faltigen Gesichtern zulächeln. Uralte, ja universelle Schwesternliebe.
Julia von Heinz ist als Regisseurin in Deutschland bekannt geworden mit der Verfilmung des H.P. Kerkeling-Bestsellers »Ich bin dann mal weg«. Mit ihrem neuen Film »Und morgen die ganze Welt« hat sie sich maximal vom Tonfall und Stil dieser Literaturverfilmung entfernt, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen bei der Antifa in den frühen 1990er Jahren, schildert sie die Geschichte von der Studentin Luise, die sich langsam durch die Beziehung zum Anführer Alpha in ihrem Engagement gegen rechts zunehmend radikalisiert. Wie macht man aus einer eigenen Erfahrung einen allgemeingültigen Spielfilm, wollte ich von der Regisseurin beim Interview wissen.
Film muss spannend und unterhaltsam sein, in allererster Linie. Und dafür taugt mein Leben nicht, mein persönliches. Das heißt, wir haben lange an einem Drehbuch geschrieben, was den Zuschauer wirklich mit reinzieht, was uns mit Spannung erwarten lässt, was passiert als nächstes. Ich habe sehr viel Persönliches in die Figur reingebracht, was ihre Gefühle betrifft, was ihre Beziehungen betrifft, was ihre Motivationen betrifft. Aber das, was um sie herum geschieht, sind Dinge, die wir einfach uns im Laufe der Zeit als Autoren ausgedacht haben.
Das Spannende ist ja, dass wir mit Luisa quasi in den Film reingeworfen werden. Ja. Da möchte sie ja schon in diesem besetzten Haus wohnen. Sie möchte zur Antifa. Sprich, wir lernen schon eine politisierte Person kennen. Was hat sie politisiert?
Ich würde die Frage gerne zurückgeben an jeden, der mir diese Frage stellt. Was ist die Motivation, sich nicht gegen Nazis zu engagieren? Das finde ich so fragwürdig, dass ich lieber dort von jedem mal die Motivation hören wollte, anstatt dass man jemanden fragt, warum machst du etwas?
Es wirkt ja nun manchmal, dass der Film das selber nochmal hinterfragt, nicht wahr? Also zum Beispiel schön Szenen, wenn sie zurück zu ihrer Familie geht. Das ist ja auch eine Familie, die jagt, sie hat Geld, die wirkt aber jetzt nicht so autoritär. Es ist eine liebevolle Familie, hat man im ersten Moment das Gefühl, nicht wahr? Also das Kontrastprogramm zum Leben in der Kommune.
Ja, aber ein Teil ihrer Motivation ist sicherlich dort zu finden. Ich glaube, dass dieses Privilegierte, was ich erzähle, ihr Schuldgefühle gibt. Und zunehmend fühlt sie sich schuldig. Im Grunde sagt man ihr, dich kann man gar nicht ernst nehmen mit deiner Herkunft. Und ich glaube, dass das ihr noch mehr das Gefühl gibt, sie muss jetzt allen beweisen, wie ernst sie es meint.
Also gibt es so einen Rechtfertigungsdruck für sie, dass sie mitmachen will für die Sache, die ja eine gute Sache ist?
Das wird eine ihrer Motivationen sein. Die ist gespeist aus vielen. Natürlich, sie liest ja auch die Nachrichten, sie sieht, was geschieht. Auch das ist eine Motivation. Es gibt noch weitere Motivationen. Ich habe das Gefühl, sie ist einsam bei sich zu Hause. Hier findet sie plötzlich das sprudelnde Leben. Hier findet sie einen Familienersatz. Wir merken auch, dass sie sich ein bisschen verknallt in einen Typ. Ich finde Filme zu einfach, die mir sagen, das ist die Motivation. Mein Großvater war Nazi. Und jetzt muss ich was dagegen machen. Viele Fernsehfilme haben diese einfache Psychologie. Und wenn ich die Möglichkeit habe des Kinos, wo die Leute sich zurücklehnen und nicht nebenher bügeln und diese ganz einfache Psychologie brauchen, erlaube ich mir, das in allen Zwischentönen zu erzählen, woher eine solche Motivation kommt.
Sie ist ja Jurastudentin, das ist gar nicht so unwichtig, denn in der Uni lernt sie in Seminaren, in Vorlesungen die Theorien des Grundgesetzes, die Frage, was man machen darf, was man nicht machen darf. Sie beginnt aber in ihrem politischen Leben plötzlich an gewissen Dingen zu zweifeln, was sie da erzählt bekommt. Woran zweifelt sie?
Sie spürt zunehmend, dass es ein Machtvakuum gibt, was der Staat füllen sollte, und dieses wird nicht gefüllt. Wir haben in unserem Grundgesetz ein Gewaltmonopol festgeschrieben. Dieses Gewaltmonopol liegt hoffentlich und bitte sehr, und da stehe ich zu 100% dahinter, bei der Polizei, bei der Bundeswehr und so weiter. Plötzlich spürt sie, es gibt Verbindungen von Polizei, von Bundeswehr, von Verfassungsschutz ins rechtsradikale Netzwerk. Dieses Machtvakuum meint sie plötzlich zu füllen. Und ich finde, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass das nicht noch stärker Realität wird in Deutschland. Vor 3 Wochen gab es einen Spiegel, das dunkle Netzwerk. Die hatten minutiös Hunderte von Fällen aufgeschlüsselt, wo rechtsradikale Netzwerke in die staatlichen Organe reichen. Das ist eine unerträgliche Situation.
Das Spannende ist, es gibt ja eine Figur Dietmar. Dietmar steht so ein bisschen für den alten Widerstand, für die alte Linke. Ja. Vor allem die Dialoge zwischen den jungen Aktivisten und dem alten Aktivisten werfen nochmal so ein anderes Weltbild auf. Er sagt, von mir aus könnt ihr jeden Tag einen neuen Nazi niederprügeln. Irgendwann kommt der nächste wieder raus. Das lohnt sich irgendwie für ihn nicht mehr. Belächelt er die Jugend? Was für ein Konflikt wird da aufgemacht? Also ich hatte das Gefühl, dass Dietmar lieber über das große Ganze sprechen würde. Über den Kampf schlechthin. Und er sieht, ja, die Jungen, die sich quasi auf so kleine Aktionen quasi fokussieren.
Ne? Er steht für das, was bis in die 90er ich erlebt habe, das große Ganze zu sehen, den Kapitalismus als Ursprung des Übels, aus dem die Einzelkämpfe heraus entstehen. Es war immer der große Unterschied, bin ich revolutionär oder bin ich nur reformistisch? Und das wurde einander vorgeworfen. Das ist auch der Konflikt, der mir hier erzählt wird. Er sagt, das ist wie wenn ihr von einem maroden Haus die Fassade immer wieder weiß streicht, wenn ihr hier Nazis verprügelt. Wir sind ja natürlich stark in die heutige linke Szene gegangen, um das auch nochmal zu aktualisieren, unsere eigenen Erfahrungen. Und es gibt viele Einzelkämpfe. Es gibt die Klimabewegung, es gibt die Tierrechtsbewegung, es gibt eine starke feministische Transgender-Diskussion. Es zersplittert sich aber auch. Was im Moment sicherlich fehlt, ist, dass noch stärker man wieder zusammenfindet im Sinne von, wo ist der Ursprung all dieser einzelnen Übel? Und am Ende liegen sie doch in unserem Wirtschaftssystem.
Da es aber jetzt keine Einzelaktionen sind, finde ich es sehr spannend, wie Sie in Ihrem Film auch die gruppendynamischen Prozesse. Ja. Da passieren plötzlich Dinge. Es heißt, wir wollen nur die Autos kaputt machen und dann heißt es so, nee, es muss mehr sein. Ja. Wie haben Sie das gefasst? Und beziehungsweise, wie wichtig ist dann in so einem Gruppenwiderstand dann doch so eine Art Anführerfigur, was Sie ja durchaus hinterfragen, ja, ob es ihn braucht, beziehungsweise ja, der Alpha, der ja, ja, hier noch so heißt, ja, der feuert auch an, nicht wahr?
Ja. Ich hoffe, dass ich dieser Figur gerecht werde, indem ich ihn von allen Seiten auch zeige. Alpha heißt nicht umsonst Alpha. Das ist natürlich ein kleiner Seitenhieb auf hierarchische Strukturen innerhalb der Antifa und innerhalb von linken Gruppen. Wir brauchen diese Energie in den Gruppen. Wir brauchen Alphas Energie. Und gleichzeitig merken wir aber auch, wie er uns wegbröckelt, wie er zu Luisa später sagt, bitte sieh mich nicht als der Superheld, der du meinst, der ich bin. Das bin ich nicht. Wir spüren, auch er, als die Repression kommt, will sich sein Leben nicht versauen. Er sieht sich nicht auf alle Zeit hier in dieser Gruppe. Er hat ganz andere Pläne und sein Vater hat für ihn auch andere Pläne. Und auch in ihm spiegeln sich diese privilegierte Situation von vielen linken Aktivisten wieder.
Sie ziehen ja in den Politthriller quasi noch eine Dreiecksbeziehung, eine Liebesdreiecksbeziehung. Und welche Funktion hat dieses Liebesdreieck? Weil ich glaube, das sind ja junge Menschen, da geht es ja auch um, dass man sich verliebt. Die Gefühle spielen noch eine viel stärkere Rolle als bei Dietmar zum Beispiel, hat man das Gefühl.
Liebe, Beziehungen und Erotik sind ein starker Aspekt in der linken Szene, auch für mich. Ich finde, dass das alles immer mit reinspielt. Und wenn wir so tun, als wären wir nur politische Menschen und nur Kopfmenschen, stimmt das doch nicht. Wir begegnen uns immer auch auf einer anderen Ebene, alle miteinander.
Regisseurin Julia von Heinz, ihr Spielfilm Und morgen die ganze Welt hatte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig. Er eröffnete die Filmtage von Hof und könnte nächste Woche auch zum deutschen Oscar-Kandidaten gekürt werden. Ab Donnerstag können Sie sich selber ein Bild machen, dann kommt der Spielfilm in unsere Kinos. Anke Lewicke ist im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Wir wollen auf einen wichtigen Film hinweisen, der wie so häufig droht unterzugehen. Dabei ist Bohnenstange, so der Titel von Kantemir Bauergoff, ein Kinoereignis und sollte von möglichst vielen Kinogängern gesehen werden. Es ist ein Spielfilm, der eine Frauenfreundschaft 1945 beschreibt in Leningrad. Die Stadt liegt durch den Krieg am Boden. Die Häuser und die Menschen sind innerlich und äußerlich irgendwie zerstört, die Moral gebrochen. Und bevor wir uns Anke mit den beiden Heldinnen, ihr, die Krankenschwester, großblond, schlaksig, und Mascha, klein, brünett, kommt gerade von der Front wieder, bevor wir über diese beiden Frauen sprechen, wie verhalten sich denn die Bilder des Films zu den anderen Kinobildern vom großen Vaterländischen Krieg, der ja in Russland eine enorme, fast unangreifbare geschichtspolitische Bedeutung hat?
Ja, man könnte auch sagen, dass diese Propaganda rund um diesen Krieg mittlerweile erstarrt ist. Und wenn man sich die großen offiziellen, nenne ich sie jetzt mal, Filme anschaut, dann sind das ja immer große Heldenepen. Aber hinter dem Held geht ja das Opfer eigentlich unter. Also dieses ganze Leid, was den Menschen widerfahren ist und auch, was er einfach mit den Menschen angerichtet hat. Und insofern habe ich das Gefühl, dass hier ein junger Regisseur einfach nochmal die Reset-Taste drückt und versucht, dieser wirklich erstarrten Geschichte nochmal eine neue Erzählung abzugewinnen. Deshalb nimmt er eben dieses Schicksal der beiden Frauen, die sich jetzt ein Zimmer und ein Bett in dieser Gemeinschaftswohnung teilen. Und man bekommt einfach mit, dass der Alltag versucht, mit aller Macht eigentlich wieder reinzukommen, dass es aber gar nicht geht. Also es gibt dann in der Wohnung so Übersprungshandlungen, dass so ein alter Mann, Iva, einfach Blumen schenken möchte, ihr den Hof macht. Aber das geht natürlich alles gar nicht, weil im Grunde ist die Vergangenheit immer noch so da im Kopf drin, dass man so richtig den Frauen dabei zusieht, wie sie versuchen, wieder in einer Gegenwart anzukommen.
Es ist auch die Frage, ob es ein Leben nach dem Leben gibt. Eine Art wirklich von Stunde Null, die wir hier gezeigt bekommen und die Schwierigkeiten der Menschen, sich in dieser neuen Wirklichkeit irgendwie zu bewegen. Interessanterweise sind ja gerade die Filme, die sich nicht politisch vereinnahmen lassen wollen, die übrig geblieben sind. Also Andrei Rublev von Tarkowski war ja auch so ein Versuch, diesen Krieg nochmal anders zu fassen. Und wenn es darum geht, wie du schon gesagt hast, das menschliche Maß ja, wieder zurückzubringen, haben wir es ja hier auch mit so einem geschlechtspolitischen Turn zu tun, der vielleicht damit zu tun hat, dass der Regisseur sich von einem Buch hat inspirieren lassen, der belarussischen Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Da versammelt sie collageartig die Kriegserfahrungen sowjetischer Frauen und korrigiert damit auch so diese männlich dominierte Vorstellung der Roten Armee. Was überträgt denn Bauergow davon in seinen Filmen?
Ja, das ist ganz interessant, weil die beiden arbeiten ja als Krankenschwestern. Also das heißt sozusagen, sie sind ja auch Opfer des Krieges und kümmern sich aber jetzt um die anderen, meistens männlichen Opfer, die sichtbare Wunden haben. Um die unsichtbaren Wunden, also was der Krieg mit deiner Psyche angerichtet hat, da kümmert sich ja einfach keiner drum. Und ich finde das ganz interessant, wie der Regisseur das in Szene setzt. Du hast ja schon von Iva die Figur beschrieben, dieses schlachsige Große. Deshalb wird sie ja von allen Bohnenstange genannt. Und wenn sie eben durch die langen Gänge des Krankenhauses geht, dann überragt sie ja alle. Und dadurch wirkt sie wie ein Fremdkörper, als wäre die ganze Zeit eine andere Geschichte mit drin. Also das finde ich schon unheimlich spannend inszeniert. Dann hat sie ja noch diese sehr seltsame Schockstarre immer. Also dann ist sie ganz, die Kamera verharrt mit ihr und die Umgebung macht eigentlich immer weiter. Das eine ist mal unten im Krankenhaus, im Waschsaal, wo gewaschen wird. Keiner kümmert sich um sie. Und die Kamera schaut dann auf ihr Gesicht und wir wissen nicht, welche Bilder sie einholen, aber es sind eben ganz traurige, harte Bilder. Davon kriegt man einfach eine Wucht mit. Und ich glaube, du hattest es ja schon gesagt, es geht dann ja auch um diese Frauenfreundschaft und das ist ja eine ganz extreme Frauenfreundschaft und das wollte, glaube ich, immer diese Schriftstellerin. Sie hat ja immer da gesagt, der Krieg ist ein sehr persönliches, radikal persönliches, intimes Erlebnis und so muss man ihn auch schildern und ich genau glaube, das will der Film auch mit, der dann auch immer mehr zu so einem Psychodrama wird.
Oder? Ohne alles auszubuchstabieren, weil vielleicht kann man gewisses Grauen auch gar nicht nacherzählen oder fassen oder zeigen. Es ist ein Film, der nicht so sehr auf grau-beige Töne des Kriegsfilms Bezug nimmt, die man vielleicht kennt, die man vielleicht auch schon so als normal hinnimmt, wenn man einen Film über den Zweiten Weltkrieg sieht. Ganz im Gegenteil, er arbeitet mit starken Signalfarben, Rot und Grün, vor allem Licht- und Schattendramaturgie. Für mich zeigt es, dass er auch in der Tradition so einer europäischen Malerei vielleicht steht. Chiaroscuro, Hell-Dunkel-Malerei, von Caravaggio bis zur niederländischen Malerei. Welche Strategien oder visuelle Strategien verfolgt denn dieser junge Regisseur?
Na, erstmal, was du so mit den Farben sagst, das finde ich eben auch ganz schön, weil die sowas Warmes haben. Also zum Beispiel ist das Zimmer von den beiden Frauen in warmen Rottönen eingerichtet, also wie so ein Schutzmantel. Oder gibt es dann so einen bunten Wandteppich über dem Bett, der hat sowas ganz Fröhliches. Gleichzeitig bringt aber auch mehr das blasse Gesicht von Iva zum Vorschein. Und dann finde ich, sind die Bilder relativ in sich ruhend. Es sind große Kompositionen teilweise. Und ich glaube, die brauchst auch diese ruhige Kamera, damit das Leiden der Frauen erstmal zu sich kommen kann, also so zum Vorschein kommen kann. Und ich finde, das schafft er dann eben immer in ganz interessanten Szenen. Wir haben schon über die Waschküche geredet, wo sie da Iva in Schockstarre verfällt. Und das ist eigentlich erstmal so eine ganz friedliche Szene auch. Und die Frauen reden weiter und so. Und dann nimmt man aber auf einmal die Mullbinden mit den ganzen Blutflecken wahr. Und durch so eine kurze Sequenz kriegst du einfach mit, ja, es hat unheimlich viele tote Verletzungen gegeben. Also es muss gar nichts bebildert werden in diesem Film.
Kantemir Bauergow ist 29 Jahre alt. Er war 27, als er diesen Film abgeschlossen hat. Also wenn wir von Talent sprechen, sprechen wir hier von Potenzial, von dem wir uns was Großes erhoffen. Und das ist wirklich, ja, ich könnte keinen anderen Regisseur oder eine Regisseurin nennen, die nur ansatzweise dieses Potenzial hätte. Ich fand es spannend, er ist ja Ziehsohn des Regisseurs Alexander Sokurov. Und der hat ihm einmal gesagt, wenn du das Kino als visuellen Code begreifst, musst du unbedingt Kamera, Rhythmus und die Charaktere zusammendenken. Und daraufhin hat Sokurov zu seinem Schüler gesagt, dafür musst du Fassbinder-Filme gucken. Davon ist ja hier auch was zu spüren.
Ja, das ist interessant, weil du das sagst. Also es hat ja auch immer was Theaterhaftes, die Inszenierung. Und ein Bild relativ am Anfang geht mir überhaupt nicht aus dem Kopf. Das spielt im Krankenhaus und da sieht man die Männer. Also sonst ist das ja immer so ausgeschlachtet, wie die Männer verletzt da liegen. Ganz zurückhaltend, ein paar haben eine Krücke, ein paar verbunden. Und die spielen mit so einem kleinen Jungen eben so ein Ratespiel. Sie machen Tiere nach, er muss das erraten. Und der Junge ist wie so ganz erstarrt. Der kann überhaupt nicht mitspielen. Und dann dreht sich die Kamera und dann siehst du die Männer. Und dann siehst du sie mit dem Blick des Jungen. Und dann kriegst du auf einmal nochmal anders diese Verletzungen erzählt. Und wie der Film das eben durch diesen einen Kameraschwenk schafft, eben vom verletzten männlichen Körper und von der Verletzlichkeit eines kleinen Jungen zu erzählen, das ist schon unheimlich souverän inszeniert.
Bohnenstange von Kantemir Bauergow, besprochen von Anke Lewicke, eine sehr, sehr große Kinoempfehlung. Am 3. Dezember wird einer der prägendsten Regisseure des europäischen und vielleicht auch des gesamten Kinos 90 Jahre alt, Jean-Luc Godard. Eine Ikone der Nouvelle Vague, ein Kinopionier in mehrfacher Hinsicht, der mit Werken wie Außer Atem, Weekend oder Die Verachtung große, bewunderte Meisterwerke des Kinos geschaffen hat. Passend dazu ist jetzt die erste deutschsprachige Gesamtdarstellung von Werk und Künstler in Buchform erschienen. Jean-Luc Godard, der permanente Revolutionär, so der Titel. Und der Autor ist bei mir im Studio, Bert Rehpandl. Hallo.
Hallo.
Es gibt sicherlich 100 Möglichkeiten mindestens, sich über das Werk und den Künstler zu beugen. Sie haben sich jetzt für den Leitbegriff des Revolutionärs entschieden. Inwiefern ist Godard ein Kinorevolutionär?
Also ganz einfach mal dadurch, dass Außer Atem, sein erster Film 1960, tatsächlich in vielerlei Hinsicht das Kino der damaligen Zeit revolutioniert hat. Es gibt da ganz lustige auch Fachdebatten, ob das erste moderne, das kann man wahrscheinlich so nicht sagen, oder vielleicht sogar der erste schon postmoderne Film war auf jeden Fall unglaublich innovativ. Das zweite Motiv ist 1968, das finde ich insgesamt ganz interessant, dass Godard war da sehr drin verstrickt. Und das dritte Motiv ist, dass er eben nicht nur als politischer Revolutionär, sondern auch als einer, der ständig die neuen Technologien des Kinos sehr intensiv aufgegriffen hat, immer daran interessiert war, das Medium als solches selber zu revolutionieren, wenn es ging.
Sie haben schon erwähnt, Außer Atem, der kommt auch nächste Woche nochmal in die deutschen Kinos anlässlich des 60-jährigen Aufführungsjubiläums. Wie zeigt sich denn in diesem Kriminalfilm über zwei Tage Diebe diese Godardsche Revolution?
Es ist einerseits eben eine Hommage, kann man sagen, an die großen amerikanischen Filme mit Humphrey Bogart, und Belmondo spielt auch eben einen Mann, der tatsächlich sich sehr bewusst auf diese Film-Noir-Helden und so weiter bezieht. Aber wie Godard das macht, ist eben nicht einfach so, dass er ein Remake oder eine Art von eine Nachahmung macht, sondern er arbeitet das tatsächlich durch und macht viele so auch ganz kleine Manöver, die dann einfach einen Film daraus machen, der eben etwas ganz anderes ist, nämlich nicht nur eine Neubearbeitung, sondern tatsächlich ein komplett neuer Ansatz, wie man im Kino erzählen kann. Bekannt sind natürlich die Jump Cuts geworden, also er hat ganz anders montiert, aber er hat in dem Film vieles anders gemacht und er hat Zitate hineingeschickt, eine ganz tolle Musik auch und so weiter. Der Film ist in jeder Hinsicht ein wirklicher Neuanfang gewesen und hat dann auch dazu geführt, dass er dann ein paar Jahre lang sehr intensiv, sehr erfolgreich die Filme gemacht hat, für die er bis heute eben berühmt ist.
Dabei war er ja aus einer Gruppe stammend, die zunächst Kritiker waren, Truffaut, Romer, man kennt sie ja, es waren ja dann auch große Vertreter der sogenannten Nouvelle Vague. Stellt sich die Frage, wie bewusst war es Godard, dass er hier Neuland betritt, dass er revolutionär ist? Oder ist es erst im Rückblick, dass Außer Atem derartig funktioniert hat? Das hätte ja auch scheitern können. Er war, glaube ich, der Letzte dieser Gruppe, der seinen ersten Film quasi präsentiert hat. Da war Truffaut schon längst bekannt, da kannte man auch den Begriff der Nouvelle Vague.
Ganz genau, also Godard stand damals, die waren ja alle vorher Kritiker, haben einen Cahier de Cinéma geschrieben, Jacques Rivette, Truffaut natürlich. Und Truffaut hatte tatsächlich 1959 mit Sie küssten und Sie schlugen ihn einen Film vorgelegt, der bis heute auch als der wichtigste Film der Nouvelle Vague gilt. Godard und Truffaut waren sehr gute Freunde, aber immer auch Rivalen. Und als Godard dann eben an dieser Geschichte von diesem Verbrecher, von diesem Polizistenmörder arbeitet, der einen Stoff übrigens, den ihm Truffaut auch rübergeschoben hat quasi unter Freunden, da war ihm, glaube ich, schon bewusst, dass er jetzt noch einmal etwas anderes machen müsste als nur einfach einen sehr interessanten neuen Film. Und er hat einen Film gemacht, der mit so vielen Konventionen gebrochen hat, dass er dann auch im Grunde zu dem Zeitpunkt schon fast wieder aus der Nouvelle Vague auch rausfiel. Er war schon damals eigentlich ein Einzelgänger, obwohl er zu dieser Gruppe natürlich gezählt wurde dann für ein paar Jahre.
Es gibt einen Godard vor 68 und mindestens einen nach 68 und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Was ändert sich für den Filmemacher, aber auch Menschen Jean-Luc Godard mit den Studentenunruhen im Mai 1968?
Sehr viel, und da kommt auch ein Aspekt ins Spiel, den ich auch ein bisschen im Buch erzähle. Ich erzähle auch sein Leben so ein bisschen. Er lernt damals Anvia Semsky kennen, eine sehr junge Studentin an der Universität von Nanterre. Das war damals das progressive Zentrum an den Pariser Universitäten. Und über Anvia Semsky lernt er die Studentenbewegung tatsächlich kennen. Er war schon davor politisch interessiert, aber nun greift er diese Impulse ganz intensiv auf. Und das führt dann zu dieser berühmten Szene am Ende von Weekend, wo er sagt, Ende der Erzählung und Ende des Kinos. Das heißt, er kündigt dem Kino eigentlich die Treue auf. Er macht Schluss mit dem Kino. Vor allem auch mit dem Kino, das ganz klassisch funktioniert, wo ein Produzent einen Film in Auftrag gibt und so weiter. Das kommerzielle System auch bis zu einem gewissen Grad. Und er beginnt mit einer Gruppe, die nennt er dann Gruppe Zieger-Werthof. Nach einem sowjetischen Revolutionsfilmemacher beginnt er revolutionäres, kollektives Agitprop-Kino zu machen und gleichzeitig auch herauszufinden, er versucht dabei herauszufinden, was denn nun eigentlich seine politischen Anliegen sind, denn so genau wusste er das noch gar nicht. Und da war er dann eine Weile mittendrin in diesem Versuch, die Welt komplett neu aufzustellen.
Das ist ja schon eine Radikalisierung, muss man sagen. Er ist ja auch jemand, der nicht nur die Bilder dann anders anfängt zu denken, montieren, das ist ein wichtiger Begriff für ihn dann, aber wie ein Reporter möchte er ja auch irgendwie vor Ort sein, wo die Revolution stattfindet, nicht wahr? Südostasien, Subsahara-Afrika, dann sehr wichtig die Sache der Palästinenser für ihn. Was sucht Jean-Luc Godard als Regisseur an diesen Orten? Also was will er dort erleben?
Ja, also Vietnam war natürlich für seine ganze Generation, auch in Deutschland, Harun Farocki, Rudi Dutschke und so weiter, ein absolut zentrales Ereignis. Der Kampf gegen den Imperialismus durch das ganze Leben und Arbeiten von Godard zieht sich ein Anti-Amerikanismus so ein bisschen. Er hat einmal dann darum angesucht, nach Vietnam, nach Nordvietnam auch reisen zu können als politischer Filmemacher. Das wurde ihm nicht genehmigt. Das hat er, darüber hat er sehr viel nachgedacht und da hat er dann auch einen Schluss daraus gezogen und hat gesagt, okay, ich bin ja doch nur ein westliches, bürgerliches Subjekt. Ja, das war schon richtig, dass ich da nicht hinfahren konnte. Aber es hat ihn, diese Suche hat ihn total bewegt, wo findet auf der Welt etwas statt, von dem aus die Verhältnisse sich komplett umdrehen könnten. Und dann ist er tatsächlich eben 1970 nach Palästina gefahren, hat damals darauf gehofft, dass er vielleicht den Befreiungskampf der Palästinenser, damals die relativ junge PLO noch, die zu unterstützen mit einem Film. Und das ist gescheitert. Und dieses Scheitern dieses Films, das ist, glaube ich, eine der zentralen Erfahrungen in seinem gesamten Leben und Schaffen.
Sie hören weiterhin Vollbild, das Filmmagazin im Gespräch mit Filmkritiker und Buchautor Bert Rebhandl über das Werk und Leben von Jean-Luc Godard anlässlich des neuen Buches Godard, der permanente Kinorevolutionär. Und wir haben schon über diese politisierte Phase gesprochen von Jean-Luc Godard. Und da möchte ich auf eine gewisse Art der Kritik eingehen, die ja schon mehrere Jahrzehnte lang immer wieder begleitet, und das ist ja ein gewisser Antisemitismus, der seinem Denken, seinen Bildern immer wieder vorgeworfen wird. Ein Beispiel in Ihrem Buch dafür ist zum Beispiel der Film Notre Musique von 2004, in dem er durchaus eine Parallele zwischen der Geburt Amerikas und der Geburt Israels zieht und damit das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner parallel setzt mit dem Schicksal der Palästinenser. Der amerikanische Biograf, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, Richard Brody, beschreibt diesen Film als antisemitische Hetzrede oder liest ihn so. Wie ordnen Sie denn eigentlich diese Antisemitismusvorwürfe gegenüber Godard ein, die ihn ja dann doch eine große Zeit seiner Karriere begleiten?
Ja, es gibt da ganz heftige Vorwürfe eben auch. Tatsächlich ist es ein Thema, das sich durch sein ganzes Leben zieht, weil ein Teil seiner Familie war während des Zweiten Weltkriegs ideologisch auf der, würde man jetzt sagen, falschen Seite oder hatten zumindest Neigungen dazu, eher die faschistischen oder in Frankreich das Pétain-Regime zu unterstützen. Und Godard hat mit diesen Sachen auch aus Lust an der Provokation zum Teil auch immer wieder kokettiert. Auch Godard haben diese Sachen immer beschäftigt, der Staat Israel, die Sache mit der Palästinenser. Er hat sich eben für die Palästinenser sehr stark engagiert und hat in den 70er Jahren auch Sachen gesagt, die man heute als mehr als nur anti-israelisch einschätzen würde, sondern die man tatsächlich für antisemitisch halten könnte. Er hat sich aber über diese Dinge auch immer wieder aufgeklärt und hat auch andere Ansätze dazu gefunden. Zentral war, glaube ich, schon eine Debatte, die dann in den 90er Jahren stattfand, als er sich zu dem Film Shoah von Claude Lanzmann sehr geringschätzig geäußert hat. Glaube ich, ein bisschen auch wiederum aus gekränkter Eitelkeit oder einfach aus gekränktem Narzissmus. Ja. Aber es ist nun einmal so, er hat viele Dinge gesagt, die einfach schwierig sind in diesem Zusammenhang. Und bis ganz zum Schluss, also der letzte Film, der ins Kino kam, Bildbuch vor 2 Jahren, selbst da hatte das ganz wenig im Grunde, was man direkt auf Israel beziehen könnte. Aber es gibt einen sehr starken Diskurs über das glückliche Arabien und er ist ein sehr starker Orientalist auch geworden. Er hat insgesamt einen Blick auf die Geschichte, der schwierig ist, weil er einfach oft Zuordnungen vornimmt, die ganz willkürlich sind oder die im Grunde aus literarischen oder anderen Begeisterungen kommen und die man gar nicht sofort politisch lesen sollte, ja, die aber, wenn man sie politisch nimmt, dann doch im Grunde ja zumindest hochdiskutabel sind.
Ist es vielleicht auch ein Problem? Sie schreiben ja, dass Godard durchaus ein Kandidat für den Literaturnobelpreis wäre, wenn er nicht mit Tönen und Bildern umgehen würde, sondern mit Texten. Haben wir nicht da auch einen Fall von, wenn Philosophen Bücher schreiben, schreiben Sie zumindest ein Buch, das einen direkten Bezug auf Ihr Weltbild bezieht. Wir haben das nicht bei Godard. Wir haben bei ihm schon immer die Referenz, das Zitat, bei ihm vor allem das Bild. Das, was dem vielleicht am nächsten kommt, das sind die Les Histoires du Cinéma, dieses große Bilder-Essay und wie er in diesem Essay immer wieder betont, Histoire avec une S, also die Geschichte des Kinos sind seine Geschichten. Wieso ist dieses Werk so zentral für das Denken, vielleicht auch für die Bilderpolitik von Jean-Luc Godard?
Ja, ich glaube, hier sind wir wirklich beim zentralen Punkt und ich habe das eben auch so ein bisschen mit diesem Argument zu verdeutlichen versucht, ja, dass für Godard gibt es diesen Nobelpreis eben nicht, weil er in einem Metier tätig ist, in dem eben keine vergeben werden. Allerdings halte ich ihn sowohl von der intellektuellen Kapazität, auch von der poetischen Kapazität, auch von der literarischen Kapazität und dann habe ich ein paar Namen genannt, wo ich finde, denen wäre er ebenbürtig, Octavio Paz zum Beispiel oder, und das ist interessant, Peter Handke, der seine Filme auch kennt, zum Teil auch sehr schätzt. Ja. Und ich finde, das ist in unserer Kultur ein interessanter Punkt. Wir sind nach wie vor eine Kultur, gerade auch in Deutschland, die sehr stark durch eine literarische Öffentlichkeit geprägt wird. Es gibt Buchbeilagen zu den Buchmessen, es gibt Buchrezensionen, Sonderzahl. Inzwischen werden auch Filme rezensiert natürlich oder schon lange. Nur das Zusammenwirken dieser ganzen Bereiche funktioniert nicht sehr gut. Und da fällt Godard dann ein bisschen durch, manchmal die intellektuellen Kategorien. Und die Geschichten des Kinos, Histoire du Cinéma, sind eben tatsächlich auch ein Text, könnte man sagen, ein Bild, Ton, Montagetext, unglaublich kompliziert und auch sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber letztendlich ist das ungefähr das, was für Hegel die geschichtsphilosophischen Vorlesungen sind. Ja. Also das ist tatsächlich ein Werk, in dem er zur gesamten Geschichte, vor allem des 20. Jahrhunderts, und zu der Wirkung, die die Bilder darin hatten, eine sehr, sehr interessante und zum Teil auch sehr gewagte These vorlegt. Und mit der Entschlüsselung hat man natürlich endlos zu tun, aber man kann da auch wirklich begeisternde Momente erleben, Sonderzahl.
Was prägt denn das Geschichtsbild von Jean-Luc Godard?
Das Geschichtsbild von Jean-Luc Godard kreist dann letztendlich eben auch doch um die Shoah, ja, um die Lager und um die Frage, ob das Kino die Lager, das Töten der Nazis versäumt hat oder nicht ausreichend aufgegriffen hat. Ja. Und dazu hat er eine Reihe von relativ zum Teil auch kruden Thesen entwickelt. Zum Beispiel behauptet er, da hat er gerne mal behauptet, dass es wohl auch so etwas wie Snuff-Movies aus Auschwitz geben müsste. Nur die Nazis haben sie so gut versteckt, dass sie noch nicht gefunden wurden. Wenn man ihm $200,000 gibt, dann findet er die. Da war Lanzmann, Claude Lanzmann, dann sehr erbost darüber. Aber letztendlich ist sein Blick auf das 20. Jahrhundert und auch auf das Kino tatsächlich geprägt von dieser Wehmut, dass das Kino eben vor dieser großen Aufgabe versagt hat, dieses Menschheitsverbrechen zu dokumentieren. Es hat es zum Teil sogar geahnt, behauptet er wiederum auch. Aber das ist im Grunde seine Geschichtsauffassung, dass er rund um die Lager hat oder rund um das Töten in Auschwitz hat das Kino eine moralische Verantwortung, entweder wahrgenommen oder nicht wahrgenommen, darüber streitet er.
Godard wird jetzt 90. Wo ist Godard jetzt? Also ich weiß, in der Schweiz, das ist mir schon bewusst, aber wir sind jetzt in diesem Zeitalter von Instagram, von den kleineren Clips und Bytes, was er ja durchaus in einer gewissen Art schon vorweggenommen hat oder gerne mit Clips gearbeitet hat. Kann man ihn jetzt verorten? Wo ist jetzt Godard der Revolutionär? An welcher Stelle seiner Karriere, seines Bilderdenkens, seiner Bilderpolitik?
Ja, letztendlich habe ich mich ein bisschen gefreut, dass er dann vor ein paar Monaten inzwischen auch schon wieder hat er ein Interview gegeben, das auf Instagram weltweit versendet wurde. Da hat er auch über Corona gesprochen und so weiter. Aber er hat vor allem auch dieses Medium ganz gut genützt. Und es hat ein bisschen bewiesen, was ich in dem Buch vielleicht schon auch irgendwie herauszuarbeiten versuche, dass Godard nach 60 Jahren Arbeit oder 70 Jahren Arbeit und im Alter von 90 Jahren und zu einem Zeitpunkt, wo tatsächlich wir mit Netflix und mit dem Internet, mit den Datengiganten an einer Schwelle zu etwas ganz Neuem vielleicht stehen, dass er im Grunde da das Kino tatsächlich mehr als fast alle anderen Regisseure bereit gemacht hat, da noch einmal eine ganz große Rolle zu spielen, weil er eben tatsächlich, er hat Filme mit Handykameras gemacht in der Zwischenzeit, er hat ein ganz interessantes eigenes 3D entwickelt. Ja. Ja. Das heißt, er hat nie aufgehört, sich mit den technischen Aspekten des Kinos zu beschäftigen, ja, während ein Steven Spielberg einfach einen erzählenden, abbildenden Film nach dem anderen macht und einfach daran interessiert ist, dass das Kino eben auf dieser Ebene ewig gleich weitermacht, ist Godard daran interessiert, dass sich das Kino ständig so neu verändert, dass es mit den Verhältnissen nicht einfach einverstanden ist. Und die Verhältnisse sind ja inzwischen so, dass die Technologie so übermächtig geworden ist, dass wir über jeden Menschen froh sein können, der dazu so etwas wie individuelle Alternativen entwickelt. Und da sehe ich Godard inzwischen tatsächlich mit 90 auf eine Weise als revolutionär, wie er es vielleicht 1968 noch nie war.
Jean-Luc Godard, der permanente Kinorevolutionär, so heißt das Buch von Bert Rebhandl. Erschienen ist es im Schollnei Verlag, 286 Seiten, kosten 25 Euro. Und Bert Rebhandl war mein Gast. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Nach so viel Jean-Luc Godard bleiben wir noch in Frankreich und blicken dort auf die Lage der Kinowirtschaft, denn mit der Ausgangssperre bleiben auch alle Leinwände dunkel. Und das bei einer derart kinoverrückten Nation wie den Franzosen. Christian Berndt sondiert die Lage in Frankreich auch, weil die Zustände dort schnell bei uns entstehen könnten.
Los, mein Großer, auf geht's! Geh weiter, du Drecksesel!
Antoinette muss sich noch an ihren neuen Begleiter gewöhnen. Patrick ist ein Esel, goldig, aber störrisch. Die französische Komödie Mein Liebhaber, der Esel und ich war in Frankreich trotz Corona ein Sommerhit und läuft bis jetzt in den Kinos.
Die französische Filmbranche war so pfiffig, im Sommer gleich zwei französische Filme herauszubringen, und zwar in kurzem Abstand hintereinander. Einer davon, Mein Liebhaber, der Esel und ich mit Laure Calamy. Das wurde ein richtiger Publikumserfolg. Günstig für die französische Kinowirtschaft ist auch, dass der Mindestabstand in Kinos und Theatern in Frankreich nicht 1,50 Meter, sondern nur einen Meter beträgt, was deutlich mehr Zuschauer ermöglicht.
Sagt der Deutschlandradio-Korrespondent in Paris, Jürgen König. Mit bisher über 700.000 Zuschauern hat der Film im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten zwar niedrigere, aber keine desaströsen Zuschauerzahlen. Frankreich ist Kinoland.
Grundsätzlich lieben die Franzosen ihre Kinos. Und man muss auch sagen, es gibt ja dieses nationale Filmzentrum sozusagen. Und das produziert jedes Jahr rund 250 Filme in Frankreich, die wiederum finanziert werden durch die Eintrittskarten. Und das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert.
An Filmproduktionen steht Frankreich hinter den USA und Indien weltweit an dritter Stelle. Als aber die Pandemie ausbrach, sah es zuerst schlecht aus fürs Kino.
Mit der Corona-Pandemie setzte etwas ein, was die Branche doch schwer getroffen hat, nämlich sie wurden sozusagen vergessen.
Es dauerte, bis der Staat Kultur- und Filmbranche wirksam unterstützte, aber mittlerweile hilft er nach Meinung vieler in der Filmbranche massiv. Die erneute Ausgangssperre von 21 bis 6 Uhr morgens, die nach dem jüngsten Anstieg der Infektionszahlen in Teilen Frankreichs verhängt wurde, bringt die Kinos aber in weitere Nöte. Die letzten Vorstellungen müssen nun um 18 Uhr beginnen. Zwar gäbe es viel Vertrauen in den Staat, dass er den Kinos helfen werde.
Aber dass viele Kinos diese Corona-Pandemie nicht überleben werden, das gilt auch schon bei vielen jedenfalls als sicher.
Es wird befürchtet, dass die erneute Ausgangssperre die Streaming-Zahlen noch weiter erhöht, so auch von der Filmkritikerin von Radio France International, Elisabeth Le Carré.
The 8 p.m. show in theaters is 40% of the box office. So the lockdown is at 9 p.m. It's a catastrophe for theaters.
40% des Kinoumsatzes werde in den 20 Uhr Vorstellungen gemacht. Der neue Lockdown sei eine Katastrophe für die Filmtheater. Schon der Ausfall amerikanischer Blockbuster sei eine schwere Belastung.
Even in France, if the theaters don't have the American blockbusters.
Selbst in Frankreich seien die Kinos angewiesen auf amerikanische Blockbuster, denn die würden das junge Publikum anziehen. In französische Filme gingen dagegen die Älteren, die aber in der Pandemie die Kinos meiden würden. Trotzdem glaubt Le Carré angesichts der massiven staatlichen Hilfen nicht an ein größeres Kinosterben, ebenso wenig wie die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance, Daniela Elstner.
Die Überlegung bei sämtlichen Verleihern war jetzt natürlich, ob sie die Kinostarts verschieben oder nicht. Wir hatten eben gerade zwei große französische Filme und beide großen Verleiher, Gaumont und SND, haben beschlossen, den Kinostart beizubehalten, weil sie doch hoffen, dass keine amerikanische Konkurrenz und dass die Kinofilme wesentlich länger natürlich in den Kinos bleiben können.
Tatsächlich hätten beide Filme diese Woche trotz Ausgangssperre einen sehr guten Start erlebt. Die Strategie, größere Filme während der Pandemie herauszubringen, habe sich bewährt.
Zum Beispiel in Italien kamen bis Anfang September überhaupt keine neuen Filme raus. Also die Amerikaner haben ja sowieso keine Filme rausgebracht. Das heißt, es waren französische Filme, es sind ein paar gestartet, die dann zum Teil fast 90% des italienischen Marktanteils waren. Und in anderen Ländern ist es ja auch so, ne, dass nicht alle eben sich auch an die Kinostarts gewagt haben.
In Südkorea etwa habe der französische Film zeitweise 70% Marktanteil erreicht. Und anders als in Ländern wie Deutschland seien Frankreichs Multiplex-Kinos noch nicht unmittelbar bedroht, weil in ihnen nicht nur das amerikanische Kino, sondern auch französische Filme stark vertreten seien. Und ob wirklich die jüngeren Zuschauer das große Problem sind, sei fraglich.
Ich denke, das ist immer das Problem, dass viele meinen, dass vorher irgendwie diese jüngere Generation die ganze Zeit in Arthouse-Kinos gegangen ist. Das stimmt ja so auch nicht, ne? Die sind auch schon früher in amerikanische Filme gegangen.
Im nächsten Jahr könne das französische Kino außerdem auf zusätzliche Einnahmen hoffen. Denn der Staat verhandle gerade mit Streaming-Diensten wie Netflix über eine Beteiligung am spezifisch französischen System der Teilfinanzierung von Kinokarten durch Steuern.
Diese Verhandlungen sollten eigentlich Mitte November fertig sein, sodass ab 1. Januar dann Steuerpflicht für die Plattformen eintritt.
Die digitalen Plattformen würden im Gegenzug ihre Filme schon ein Jahr nach Kinostart online zeigen dürfen. Im Moment müssten sie noch 36 Monate warten. Aber ob das alles das französische Kino rettet, so Daniela Elstner, werde man erst nach der Pandemie wissen.